schön, dass Sie noch ein bisschen geblieben sind. Wir sind in nicht so großer Runde, aber das soll uns nicht stören, sondern vielleicht auch inspirieren, eigene Erfahrungen auszutauschen, so richtig miteinander ins Gespräch, in die Begegnung zu bekommen. Ich bin Tina Brüggemann, habe das Stück ausgewählt und inszeniert. Neben mir sitzt Lothar Schiele, auf den ich über unsere Bühnenbildnerin im Laufe der Arbeit gestolpert bin, sozusagen, oder draufgekommen bin. Sie hat uns zusammengebracht und es gibt eine schrecklich schöne Parallele. Lothar Schiele hat erlebt, was dem Oscar zustößt, beziehungsweise sein Sohn hat dies erlebt. Hannes Schiele ist im Alter von 9 Jahren gestorben und an Leukämie und hat aber vorher seine Familie dazu gebracht, das Segeltaxi zu gründen. Vielleicht möchtest du zuerst auch erzählen, was es mit diesem Segeltaxi auf sich hat.
Ja, kann ich gern machen. Also wir haben ja mit unserem Sohn über 5 Jahre sehr, sehr viel Zeit im Krankenhaus verbracht. Und da sieht man viel Elend. Ja, zum einen ging es unserem Sohn recht schlecht, aber er hat dann doch immer wieder jemanden gesehen, dem es noch schlechter ging. Und er hat so ein bisschen das Helfersyndrom gehabt. Und irgendwann ist er dann auf die Idee gekommen, also er hat öfters mal was abgegeben, der hat mal in der Tagesklinik der Krankenschwester mal 3 Euro in die Hand gedrückt und hat gesagt, hey komm, geh mal und kauf einen Spitzer, da fehlt ein Spitzer bei den Stiften. Und er hat auch von seinem Weissonntagsgeld eine große Summe abgegeben und gespendet. Und irgendwann hat er mal die Idee gehabt, er könnte ein bisschen mehr oder was anderes machen und war auch begeistert vom Segeln. Wir Eltern wissen nicht wirklich warum. Wir sind keine Segler. Mein Schwiegervater war auch Journalist und hat eine Nautikzeitschrift betrieben. Und seine Idee war, er könnte mit seinem Segelboot, das noch nicht restauriert war und keiner segeln konnte, wollte er über den Bucher Stausee segeln und da Gäste mitnehmen und die vom einen Ufer ans andere Ufer zu fahren oder auch wieder zurück und dafür Geld nehmen, so wie ein Taxifahrer. Taxi hat er gekannt, weil wir sehr oft, vor allem in die Tagesklinik, dann mit dem Taxi gefahren sind. Und so kam die Idee mit dem Segeltaxi. Und das hat er schon relativ weit vorangetrieben. Er hat so eine imaginäre Firma gegründet und seine Schwester war dann auch ein Kapitän und sein bester Freund, der Thomas, war auch ein Kapitän und dann hat er noch ein paar so Hilfskapitäne gehabt und wie es für eine ordentliche Firma gehört, war auch eine Sekretärin dabei, das war die Religionslehrerin. das hat er ganz clever angestellt und wir haben das schon gewusst, dass er das machen will und was er davor hat. Und es hat sich nie so richtig ergeben. Und die Flyer, was Sie da liegen sehen, den Schriftzug, der ist original vom Hannes. Denn da waren wir in der Kur und da hat er in der Ergotherapie so eine Laubsägearbeit gemacht und hat die Buchstaben da ausgesägt und bunt angemalt und auf eine große Platte geklebt. Und das hängt immer noch in seinem Zimmer über der Tür. Und das ist der Originalschriftzug, wie es der Hannes da zusammengesetzt hat. Und eines Tages haben wir dann einen Anruf bekommen von der Sekretärin. Ja, sie ist gerade dabei, die Einladung zu kopieren, aber da stimmt was nicht. Entweder ist das Datum falsch oder ist der Wochentag falsch, das passt nicht zusammen. Und da haben wir dann festgestellt, also Hannes war irgendwo bei mir am Computer und hat eine Einladung geschrieben. Und die ausgedruckt und wollte eigentlich die Veranstaltung machen am Stausee. Und dann war ich das Fiasko groß, kein fertiges Segelboot, keiner kann segeln. Und da waren wir dann in einer ziemlich schwierigen Situation. Also ich denke, der Hannes hat irgendwann mal gemerkt, dass wir Eltern in der Zeit, die wir damals hatten, ja, Platz sind und nicht so richtig den Arsch hochkriegen, und hat dann selber gesagt, also ich mache das jetzt selber, wenn die Alten da nicht vorankommen mit der Geschichte, mache ich das. Und ja, für uns, für Hans Eltern, war das ziemlich schwer. Und dann kam noch dazu, dass genau in der Zeit hat er wieder einen Rückfall bekommen, und dann ist das Segeltaxi leider nicht zustande gekommen. Und ja, er durfte es dann auch leider nicht mehr erleben. Und nachdem der Hannes gestorben ist, hat es uns Eltern dann doch wieder mit der Idee infiziert, und wir sind dann auf verschiedene Vereine, die mit Segeln und oder mit Wassersport und am Bucher Stausee zu tun haben, sind wir zugegangen, auch auf die Gemeinde, und haben da mal unsere Idee vorgestellt und gesagt, hey, wie wäre das, wenn wir mal so ein Fest machen, wo man mitsegeln kann, wo es ein bisschen was drumherum gibt, ein bisschen Musik, ein bisschen Unterhaltung, und sind da zum Teil auf sehr, sehr offene Ohren gestoßen, haben aber auch teilweise ganz dicke Bretter bohren müssen. Gerettet hat die Situation damals ganz klar der Bürgermeister. Der hat irgendwann mal auf den Tisch gehaut und hat gesagt, ihr seid solche Hosenscheißer, ihr macht das jetzt und ihr seid alle dabei. Und da hat sich dann ja eigentlich keiner getraut zu widersprechen. Das war Ende 2008. 2009 gab es dann das erste große Fest am Bucher Stausee. 2 Tage lang mit Musik, mit Segeln und alles Mögliche an Unterhaltung. Und seit 2009 machen wir die Veranstaltung alle 2 Jahre. Mit Ausnahme vor 2 Jahren, das ist eigentlich Corona-bedingt ausgefallen. Und wir sammeln da Spenden, also mit Segeln kann man gegen Spende, und ja, stehen auch Spenderkassen aus. Und die Spende, die wir gesammelt haben, haben wir am Anfang weitergegeben an Institutionen, die direkt mit betroffenen Familien arbeiten. Also alles Familien mit schwerkranken Kindern, auch verwaiste Familien. Und haben das weitergespendet. Zum Beispiel hier in Ahler der Kinderhospiz, oder im Oberschwäbischen oben, da gab es eine Wunschinsel, die ja, für so Kinder Wünsche erfüllt. Und nach relativ kurzer Zeit hat sich das eigentlich ganz schön verfestigt mit dem Segeltaxi. Wir haben nach dem Fest noch Spende bekommen, auf Weihnachten hin sind Spende gekommen, sind die erste Firma Spende gekommen, und so ist das ja, Stück für Stück, aber doch permanent immer ein Stück weit gewachsen und hat sich erweitert. Und irgendwann kam dann eine alte Idee wieder auf den Tisch. Also wir als Familie, meine Frau kommt aus Kroatien, von daher haben wir einen sehr guten Draht nach Kroatien. Wir haben schon mal überlegt gehabt, irgendwo so ein Boot zu haben, wo man für solche Familien zur Verfügung stellen kann. Wäre eigentlich eine tolle Sache, und man müsste irgendwo jemanden haben, der sowas finanziert und betreut und das zur Verfügung stellt. Und wir hatten auch mal die Chance, ein Schiff günstig zu kaufen. Ein Freund von der Familie meiner Frau war der erste Einhand-Weltumsegler gegen die Hauptwindrichtung. Also der war alleine mit seinem Segelboot einmal um die Welt unterwegs. Das war damals groß in der Presse. Der war ein berühmter Segler und hat sich mit dem Ding dann selbstständig gemacht. Er hat ein Schiff gebaut, so eine 20 Meter Segeljacht, ein Stahlschiff, und hat es für Expeditionen ins Eiswasser ausgerüstet.
Und dann aber auch hierfür ausgerüstet,
ja,
oder?
Ja, langsam, langsam. Das kommt ganz dicke. Er hat dann so Filmteams und Expeditionen in Richtung Nordpol und Südpol, da in die Eismeere gefahren. Und irgendwann war der gute Schutter ja in dem Alter, wo er nicht mehr segeln konnte und wollte, und hat dann das Schiff eigentlich, ja, wollte es günstig abgeben. Wir haben uns das angeschaut und dann kam das große Erwachen, ein Schiff für Expeditionen im Eismeer. Da gibt es keinen Platz an Deck, sondern alles unter Deck. Und für Expeditionen, also da gibt es keine tolle Koje oder so. Was, war schon mal jemand irgendwo im U-Boot, im Deutschen Museum oder so, mit so Klappbetten und alles in Stahl und Grau. Genau das. So hat das Schiff ausgesehen. Nee, das geht nicht, das kannst du nicht machen. Du kannst mit dem Ding nicht in Kroatien segeln. Das Schiff müsstest du neu bauen, haben wir dann bleiben lassen. Und wie gesagt, Jahre später dann haben wir uns daran zurückerinnert und haben gesagt, Mensch, eigentlich sollten wir was machen. In die Richtung wäre eine gute Sache. Und wir sind dann auf die Idee gekommen, wir machen Segeltaxi, Familien aufs Boot. Und da arbeiten wir zusammen in Aalen mit dem Kinderhospiz und in Tübingen mit dem Förderverein für krebskranke Kinder. Das Segeltaxi sammelt die Spenden, chartert ein Schiff in Kroatien und der Kinderhospiz oder die Tübinger, die laden ein und die betreuen. Also da sind professionelle Betreuer angestellt, die sowas studiert haben, gelernt haben, die auch das ganze Jahr über betroffene Familien betreuen. Und die haben freie Hand zu sagen, wen sie da mitnehmen auf die Reise. Und da organisieren wir jetzt jedes Jahr in den Pfingstferien eine Woche Schiffsreise in Kroatien. Und das geht jetzt so ein bisschen im Wechsel. Im einen Jahr ist der Kinderhospiz dabei. Das sind dann betroffene, verwaiste Familien, also wo entweder ein Kind oder ein Elternteil zu früh verstorben ist als Gast auf dem Schiff. Und im anderen Jahr betreuen das die Tübinger. Die laden dann Familien ein, wo ein Kind so eine schwere Krankheit überstanden hat. Und das ist das, was wir mit den Spenden machen. Und nachlesen kann man es hier im Logbuch zum 10-jährigen Jubiläum vom Segeltaxi 2019. Haben wir ein Buch, ja, geschrieben, ist nicht ganz richtig, zusammengebastelt. Da haben ganz viele Leute mitgeschrieben, die haben alle was mit dem Segeltaxi zu tun. Und die haben alle ihre Reiseberichte dabei gesteuert mit ganz vielen Bildern und auch ein bisschen Text dazu. Bilder deswegen, ich bin Architekt, ich habe es jetzt nicht so gelesen, ich gucke lieber Bilder, deswegen war es von vornherein klar, das wird ein Bilderbuch. Und das haben wir 2019 rausgebracht, das Buch. Da sind auch Berichte drin über die Reisen, was wir da bisher schon gemacht haben in Kroatien. Auch tatsächlich von Gästen, die dabei waren. Und sind also, wie gesagt, spannende Geschichten drin. So, und das war die Geschichte vom Segeltaxi, ganz kurz abgerissen.
Ja, ich habe mir sagen lassen, diesen Sommer waren es insgesamt 28 Leute auf dem Boot, zwei Familien und dann mit ärztlicher Betreuung und eben.
Also diesen Sommer hat es ein bisschen anders ausgesehen, da hat es uns eigentlich auch mit Corona erwischt. Wir mussten das verschieben und nochmal verschieben. Und wir haben dann letztes Jahr so eine Light-Version noch hinbekommen mit einem kleinen Segelboot auf dem Bodensee. Und dieses Jahr haben wir zweimal hintereinander in beide Pfingstferienwochen haben wir das Boot gechartert. Und dann waren erst die anderen Hospiz-Leute mit den verwaisten Familien unterwegs. Und direkt im Anschluss waren dann die Tübinger mit ihren Gästen unterwegs. Und ja, war eine tolle Sache.
Im Vorfeld haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, wie du die Inszenierung auch erlebt hast oder ja, auch die Zeit vor allem mit deinem Sohn. Und Ja, ich habe das sehr genossen, so viel von dir darüber erfahren zu können. Im Vorfeld bin ich manchmal angesprochen worden, ach, das ist aber so ein trauriger Stoff, ob da überhaupt jemand kommt. Warum macht man das denn auf der Theaterbühne? Und ich habe gesagt, ach, ich weiß es nicht. Mich spricht das sehr an. Es sind viele, ja, ich bin zwar in der glücklichen Lage, kein Kind verloren zu haben. Und doch ist der Umgang mit dem Tod und die Integration in unser Leben, all das spricht mich sehr an. Erlebt habe ich durchaus, dass Menschen an Krebs haben sterben müssen. Und was ich so besonders mag an dem Stoff ist, dass er mich auch zum Lachen bringt und das Leben feiert, auch wenn der Tod direkt an die Tür klopft. Und dann haben wir ein bisschen miteinander gesprochen und ich war ganz erstaunt, dass selbst Menschen wie ihr, die ja genau dieses Schicksal teilen, was in Oskar und die Dame in Rosa auch beschrieben wird, also schon die schrecklichste Vorstellung, dass man ein Kind verabschieden muss, doch so viel habt wiedererkennen können.
Das ist richtig. In dem Theaterstück, da steckt schon sehr, sehr viel drin, was wir tatsächlich erlebt haben. Also ich war mit meiner Frau hier bei der Generalprobe und da war schon viel Déjà-vu an dem Abend. Ja, also es gibt doch sehr viel, was sehr, sehr gut beschrieben ist in dem Stück. Und was wir aber trotz der schlimmen Situation immer erlebt haben, was ja auch der Oscar so, sich so beklagt hat, auch wenn er weiß, dass er stirbt, er lebt trotzdem, ja, er lebt noch. Ja, das geht so lange, bis es rum ist, aber bis dahin lebt er. Und das haben wir sehr, sehr intensiv erlebt mit Hannes. Also da gab es nicht groß irgendwie resignieren und aufgeben. Der manchmal Sachen macht, ja, wo man eigentlich gar nicht richtig fassen konnte. Er war zum Beispiel, er war am Ende die letzten anderthalb Monate ungefähr, war er blind, weil die Augen dann nicht mehr mitgemacht haben. Und dann hat er nicht irgendwo gejammert. Boah, jetzt bin ich blind und es ist alles blöd und so. So eins vom Ersten, wo dann da stand, war: Wie mache ich das jetzt mit dem Segeln? Da könnte ich doch jetzt, ich könnte doch ein Walkie-Talkie und da könnte doch außer dem Ufer einer stehen und der kann mir dann sagen, was ich machen muss. Ja, wir waren auch 2 Tage bevor er gestorben ist, nochmal Kanu fahren. Ja, er ist blind über den Bucher Stausee paddelt mit seinem Kanu. Und hat eine riesige Freude gehabt. Ja, und hat ihn da zwar ins Boot tragen müssen und nachher wieder rauslupfen müssen, aber ja, war alles gut und hat es bis zum Schluss ja, sein Leben gelebt und auch uns Eltern mitgenommen. Also da war schon in viele Situationen war der Hannes die treibende Kraft. Auch den Zwist, was er jetzt da mit seinen Eltern beschreibt der Oscar, dass die Eltern dass die da so feige sind und er sich darüber beklagt, dass die sich aber geändert haben und so. War nicht ganz so, aber in Ansätzen habe ich mich schon auch immer wieder mal erwischt, wo ich weniger Mut hatte wie mein Sohn. Ja, das war echt schwierig und dann kommt er wieder und lacht und erzählt einen Witz und reißt dich mit und bringt die nächste Idee ins Spiel. Ja, teilweise unfassbar. Und das sind aber auch Parallelen, die wir auch bei anderen Kindern erlebt haben. Also ich glaube, ganz viele Kinder, die sterben müssen, die wissen das. Die wissen das schon früh und wissen das vor ihren Eltern. Und was wir so im Krankenhaus kennengelernt haben, die das gleiche Schicksal hatten, da waren viele besondere Kinderträumer. Also klar, alle Eltern sagen, mein Kind ist besonders. Logisch, ich habe drei von denen, die sind alle drei besonders. Aber es gibt dann doch noch welche, die sind besonders besonders. Und die findet man leider und erstaunlicherweise doch einige in so einer Situation. Das ist ganz teilweise beeindruckend, mit was für Elan und mit was für Freude die Kinder trotz ihrer Krankheit da unterwegs sind.
Ja, das deckt sich mit dem, was andere Menschen mir auch erzählt haben zum Tod. Ich habe ein paar Leute befragt zum Tod und ihren Erlebnissen, und einer schrieb auch, er sei selber als Kind sehr krank gewesen und dann wie durch ein Wunder doch wieder genesen. Und er beschreibt aber, dass er aber genau dieses auch erlebt hat, dass manchmal die Kinder selber mit einer für die Eltern schier unerträglichen Klarheit die Situation vor Augen haben und auch akzeptieren. Und dass das aber für die Eltern gar nicht unbedingt so sonderlich leicht ist zu ertragen, weil die Kinder so eine Gefasstheit dann mitbringen. Das erzählst du und deckt sich mit weiteren Erlebnissen. Was du auch erzählt hast, dass Hannes offenbar wie Oskar ganz viel Schalk hatte. Das fand ich sehr schön zu erfahren, weil ich am Anfang, wenn man das so liest, dann denkt man auch, boah, so viel Galgenhumor, einfach meinen Kumpel, der verbrannt ist, Bacon zu nennen. Oder den anderen mit dem Riesenkopf, Eisenstein. Also so eine Leichtigkeit zu entwickeln mit so schrecklichen Erlebnissen, das können vielleicht auch nur Kinder. Weiß ich nicht, ob es nur Kinder können. Aber sie können es jedenfalls ganz besonders gut. Das war der Eindruck, den ich zumindest auch von Hannes bekommen habe.
Ja, auf jeden Fall. Also der Hannes war so ein kleiner Meister des Wortes. Und war zum Beispiel begeistert von Heinz Erhardt, konnte da auch sehr, sehr viele Gedichte aufsagen. Und er hatte sehr, sehr gutes Fingerspitzengefühl gehabt für Situationen. Also, er hat sehr oft einen Witz oder einen Joke gebracht, dermaßen passend zur Situation oder dermaßen passend zu dem, den er dem Witz erzählt hat. Und das war manchmal total erstaunlich. Und, zum Beispiel, das ist jetzt total krass, also vielleicht kennt der eine oder andere noch, der Pius Angstaberger, der war Pfarrer in Aale, in der Marienkirche. Und der saß irgendwann bei uns auf dem Sofa zum, das letzte Ölung, letzte Salbung oder das letzte offizielle Gespräch mit dem Pfarrer, egal wie man das nennen will. Da sitzen die zwei auf dem Sofa und der Hannes erzählt dem Pius einen Pfarrerwitz. Ja, mit dem Erfolg, der Pius ist am nächsten Tag wieder da gestanden und hat dem Hannes ein Buch gebracht mit Pfarrerwitze. Ich weiß nicht, wollt ihr ihn hören? Ich erzähle ihn euch gern, den erzähle ich immer wieder gern, der ist immer noch gut. Also, ein Pfarrer steht in der Kirche am Sonntag in der Messe oben auf der Kanzel und fängt seine Predigt an und dann verliert er den Faden. Aber dermaßen, richtig, komplett weg. Steht er da, Mensch, was mache ich jetzt? Überlegt, sieht also gut, ich zähle jetzt auf drei und entweder ich finde es wieder oder ich schlage das Buch auf und lese irgendwas vor, da passt eh keiner auf. Und so war es dann auch, Buch auf und irgendeine Stelle vorgelesen und das Ding hinter sich gebracht und nach der Messe in der Sakristei kam dann die Mesnerin zu ihm. Sagt, Herr Pfarrer, was war denn los? Sag ich so, was war los? Nix. Ah, Doktor, bei der Predigt, das hat doch überhaupt nicht passt. Und was war denn los? Nee, nix. Und dann hat die so lange rumgenervt. Und dann sagt er, das erzähle ich jetzt Ihnen, aber das bleibt unter uns. Ach, Pfarrer, Sie kennen mich. Ja, genau deswegen. Und dann sagt er, ich hatte eine Erscheinung. 10 Minuten später hat es der Kirchengemeinderat gewusst. Bis zum Abend war es durchs Dorf. Und am Mittwoch hat der Bischof angerufen und hat den Pfarrer bestellt. Und der Pfarrer beim Bischof antanzen müssen. Gott sei Dank, das war ein alter Studienfreund. Und der hat ihn dann gelöchert. Du, wenn du Erscheinung hattest, sag, was war das? Der Sache müssen wir nachgehen und vielleicht können wir ja Profit rausschlagen. Oder das kann man jetzt nicht einfach so stehen lassen, dass ein Pfarrer es dir erzählt, der hat eine Erscheinung. Und ja, der Pfarrer hat, nee, und hat sich, sagt nichts, gar nichts. Und irgendwann sagt der Bischof, also gut, lassen wir es gut sein, weil wir alte Kumpels sind. Und auf dem Rausweg, auf der Treppe runter, stupft ihn dann so an die Schulter, komm, hey, bleib unter uns, wir sind alte Kumpels, sag, was war das für Erscheinung? Eine Alterserscheinung. Ja, also wie gesagt, in so einer Situation den Witz zu bringen, da bleibt er als Eltern dann schon teilweise mal ein Kloß im Hals. Aber andererseits war es auch immer toll, wenn solche Sachen da waren. Und da sind wir auch ganz froh, dass unser Sohn so war und das wirklich bis zum Schluss ausgelebt hat.
Ja, ich bin immer dankbar für solche Erzählungen. Mir selber geht es so, dass ich davon wie wunderbar getröstet bin, weil es das Leben so lebenswert macht, wie auch von dem Spiel von Alice Katharina Schmidt, die jetzt auch bei uns da ist, in ganz zivil. Das ist für mich, es ist todtraurig, ich darf todtraurig sein, wenn ich hier zuschaue und zuhöre und fühle mich danach doch so wunderbar getröstet. Und das ist vielleicht so auch schon meine Frage an Sie, also ob es Ihnen selber auch so gegangen ist oder ob Sie Erlebnisse haben wiedererkennen können oder ob das ganz neu ist, das macht mich neugierig. Können Sie das nachempfinden, was wir gespielt haben, was Herr Schiele erzählt hat?
Also mir, ich bin selber Palliativfachkraft und die Szenen einfach da, wo quasi die Wahrhaftigkeit ja immer so ins Wanken kommt von den Eltern, dass man sagt, okay, wir blenden das aus, er weiß das nicht und er weiß es eigentlich. Ne? Und da spiegelt sich das immer wieder in einem selber wieder, auch wenn du da schon im Thema voll drin bist, aber wenn es dann wirklich darum geht, bei der Wahrheit zu bleiben, ne, im Thema der schlechten Diagnosen und so, da wird einem das bewusst, wie wichtig das ist.
Die Wahrheit trotzdem zu sagen, oder?
Ja, indem einfach, so wie Sie es gesagt haben, Kinder ja schon von vornherein wissen, wo es lang geht. Ne? Und man selber als Außenstehender ja immer noch irgendwas schöner machen will oder ja, schöner denken will zumindest.
Von der ganz anderen Seite sehen will, die viel schönere Seite, die nicht so weh tut. Ja.
Der Unvermeidlichkeit aus dem Weg gehen möchte irgendwie. Ja, mir ging es auch so manchmal im Lesen, dass ich mich gefragt habe, okay, ist das jetzt in Ordnung, wenn man so übers Sterben ein Buch schreibt, sozusagen diese medizinische Seite, auch das Schreckliche mit den Schläuchen, die Schmerzen, all das so auszublenden, das ist ja schon doch auch eine Art von Schönmalerei, die einem da begegnet ist. Und gleichzeitig dachte ich doch, das ist irgendwie in Ordnung, weil es gibt ja eben auch die Seite der Gefühle und der Gefühlswelt. Und ich habe nicht die Momente, wo ich über die Kanüle gar nicht nachdenke oder all dieses und mich diesen Gefühlen eben hingebe. Und da fand ich es eigentlich auch erleichternd, mal zu sagen, den Fokus genau darauf zu setzen, auf das, was ich erlebe und was es heißt für das Kind, aber eben auch für die anderen, mit dieser Endgültigkeit umzugehen.
Ich war fand das sehr eindrücklich mit dem Schmerz. Der Satz, der war schon gut, dass es den körperlichen Schmerz gibt und den seelischen. Und die Erfahrung habe ich schon öfters gehört. Also ich hatte glücklicherweise nie die enge Berührung bisher mit dem Tod selber, im Freundeskreis oder so. Aber ich habe das schon oft gehört, dass Freunde auch mit dem Tod die Berührung hatten. Und da kam halt auch, also dieses, man kann sich auch zum Teil, glaube ich, selber entscheiden, wie man mit dem Schmerz umgeht und dass das Körperliche oft für die Betroffenen nicht das Schwierige ist, sondern dieses, lasse ich das jetzt zu und lasse ich los, dass es halt oft auch so ist, dass die, die am Sterben sind, meistens ganz leicht loslassen können, aber noch nicht loslassen, weil die Angehörigen nicht loslassen können und die das spüren. Dass die es für sich schon oft akzeptiert haben, aber oft noch weiter, manchmal noch weiter kämpfen, bis sie spüren, die Angehörigen sind jetzt vielleicht stark genug. Und diese, man hat es eigentlich selber in der Hand, dass es mehr um den seelischen Schmerz geht. Das fand ich einen total tollen Satz. Aber auch dieses, es war zwar nur eine Idee, dass der Junge jetzt schnell 120 wird, trotzdem, wenn man sich, glaube ich, mit dem Thema Tod beschäftigt, was ich schon gemacht habe, in meiner Arbeit mit Suizidthema, dass die Leute oft auch wirklich schneller altern, also reifer werden, innerlich reif werden. Die Erfahrung habe ich schon oft gehört, dass die nicht selber entscheiden, sich umzubringen, sondern die leider vom Schicksal dazu entschieden waren, wegen Krankheit, wegen Alter, und dass die oft innerlich nochmal viel schneller reifen und fünfjährige Kinder dann viel erwachsener reden wie manch 40, 50-Jähriger. Also das finde ich schon sehr treffend, wie es ja in der Realität ist, sehr gut gespielt.
Das ist schon so ein Punkt, was wir auch erlebt haben. Also, deswegen sage ich, dass die Kinder eben noch besonderer sind. Die leben eigentlich ihr Leben tatsächlich in der kurzen Zeit.
Wie alt war Hannes, als die Diagnose
angefangen? Die Diagnose hat angefangen mit sein erster Tag Chemo war sein vierter Geburtstag.
Mit 4 Jahren.
Ja.
Also sie hat eigentlich 5 Jahre durchgemacht.
Ja.
Genau. Und die Schwester sind, also Geschwister von ihm, größer?
Er hat eine große Schwester, die ist 3 Jahre älter. Mhm. Und die Hoffnung in die Medizin ist geblieben. Die Große ist mittlerweile Ärztin.
Toll.
Also wenn sie mal irgendwo was brauchen zum Aufschneiden oder so, dann können sie zu der gehen. Die kann sie auch wieder zunähen. Und dann hat er noch eine jüngere Schwester, die ist 6 Jahre jünger. Jetzt gerade Abitur gemacht und will auch Medizin studieren. Und ja, aber wie gesagt, das mit in der Parallele zu dem Stück, auch gleich im Einstieg von dem Stück kam ein Satz, den wir als Familie erlebt haben und der uns auch bei den Familien aufs Boot eine wichtige Sache ist. In seinem ersten Brief hat der Oskar da geschrieben, eigentlich die völlig falsche Geschichte erzählt, weil wenn er ihm jetzt erzählt hat, dass er eigentlich der glatzköpfige Oskar ist, der nicht mehr lange zu leben hat, dann will das niemand wissen. Und das ist so ein Thema, was wir auch erlebt haben. Zum Teil sind in der langen Zeit viele Freunde irgendwo in der Versenkung verschwunden. Ja, am Anfang alle. Ja, und wenn du was brauchst, dann sind wir vielleicht da und bla bla. Und da ist dann immer ruhiger geworden. Andererseits sind dann plötzlich Freunde am Tisch gesessen, die hat man am Anfang überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Und da haben wir auch jetzt nach so langer Zeit wirklich noch 2 ganz spezielle Freunde, die immer noch ganz wohnen weit weg und man sieht sich nicht oft, aber der Kontakt ist ganz, ganz eng. Und wo ich mich auch selber ein bisschen erwischt habe, viele bietet an, ja, muss halt sagen, Und man sagt es dann aber selber halt doch nicht. Ja. Aber auch, manchmal sagt man was und dann, ja, kann dann doch nicht. Und irgendwann gibst du das auf und dann fragst du auch niemand mehr. Und dann geht es so ziemlich auseinander. Und das mit der Beschreibung, wenn der Oskar sagt, er ist ein schlechter Patient, weil er keinen Spaß mehr macht. Uns geht es jetzt zum Beispiel so, wenn wir irgendwo Urlaub machen und sitzen da mit einer fremden Familie am Tisch zum Frühstück und erzählen, was uns als Familie widerfahren ist, die sitzen am nächsten Morgen am anderen Tisch. Klar. Und das ist zum Beispiel so eine Besonderheit von der Familien aufs Boot Geschichte. Also das sind alles Familien dabei, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und da kommen Situationen, da stehen zwei Mütter an der Reling und erzählen sich gerade oder heulen gerade miteinander, weil sie sich an irgendwas erinnern, was halt gerade wehtut. Und zwei Sekunden später lachen die, weil eins von den Kindern ins Wasser springt oder weil ein Delfin vorbeischwimmt. Also da geht Lachen und Weinen nahtlos ineinander über. Und die dabei sind, für die ist das normal, die verstehen das. Und das sind aber Rückmeldungen von Außenstehenden. Hey, der hat ein Kind verloren, wie kann der lachen? Ja. Und das war eigentlich die Situation, was der Oskar da beschrieben hat. Ich schreibe jetzt, nein, ich bin der Oskar, mir geht's gut. In Wirklichkeit habe ich die Glatze und noch 12 Tage zu leben. Und ja, wie gesagt, das ist ein Punkt, wo uns auch die Betreuer auf dem Schiff ganz, ganz tolle Rückmeldungen geben, weil sie sagen, die Situation mit solchen Familien auf dem Schiff, die hast du sonst nirgends. Wenn irgendwo im Gebäude so Freizeit machst, dann hat immer jederzeit die Möglichkeit, aus der Gruppe rauszugehen, kann spazieren laufen gehen, kann mit dem Auto ins nächste Dorf fahren. Und das hast du halt im Schiff nicht. Das Schiff, das fährt morgens los, fährt raus aufs Meer, fährt in tolle Buchte, die gehen baden und gegen Abend sind die dann am nächsten Hafen. Nicht im gleichen, sondern da musst du morgens aufs Schiff, kannst du nicht sagen, wir sehen uns heute Abend wieder. Und da ist die Gruppe ja, ziemlich in sich geschlossen und bildet da aber eine Wahnsinnsgruppendynamik. Ja, und das ist das, was, wie gesagt, was die Betreuer sagen, haben wir sonst in der Art gar nirgends, bei keiner anderen Freizeit, die man diese anbietet. Und die sind absolut glücklich damit. Und auch die Familie, die dabei sind, das ist eine auch ganz tolle Sache. Also da hören wir so, einer hat es mal beschrieben, also eine Familie, die haben einen Sohn verloren im Urlaub im Pool. Und der Vater hat das Problem, er sieht seinen Sohn nicht. Er hat kein Bild von seinem Sohn im Kopf, eine Katastrophe. Und die waren eine Woche auf dem Schiff dabei, da waren wir auch mal dabei. Da haben uns die Malteser haben uns dann mehr oder weniger dazu genötigt, dass wir auch dabei sind. Und deswegen haben wir die Familie da jetzt ein bisschen näher kennengelernt. Und er hat dann danach gesagt, weißt du, die Woche auf dem Schiff hat uns als Familie mehr gebracht wie 2 Jahre beim Psycho. Ja. Weil einfach die ganze Gruppe da am gleichen Thema war. Ja, das sind eigentlich für uns, die wir das organisieren, eigentlich ganz, ganz tolle und wichtige Rückmeldungen. Und es sind ja auch ganz viele Leute dabei, die das machen. Also es macht nicht nur ich und nicht nur wir als Familie. Sicher mache ich den Großteil. Aber wenn man so die Veranstaltungen macht am Stausee, wenn man das schon mal durchzählt, das sind über 200 Leute, die da aktiv sind an dem Wochenende und auch in der Vorbereitung und danach noch. Also sind ganz, ganz viele Leute, die da dabei sind und die machen das alle gern.
Ja, wenn ich dir zuhöre und auch aufnehme, was ja, im Publikum gesagt wurde, dann vermute ich immer stärker, dass das Sterben und der Tod eben doch nicht so eine einsame Sache ist, wie uns immer gesagt wird oder wie vielleicht manchmal gemutmaßt wird oder wir befürchten. Immer mehr habe ich den Eindruck, dass es, wenn es ans Sterben geht, wir eben auch unsere Verbindungen ganz, ganz stark spüren, sonst wären wir ja gar nicht traurig. Und das ist vielleicht das schrecklich Schöne, was uns wiederum miteinander verbindet und vielleicht auch über den Tod hinaus verbindet, auch wenn er in seiner Endgültigkeit, der Tod, immer schwer zu fassen bleibt für die, die weiterleben. Dir trotzdem ganz, ganz herzlichen Dank, Lothar, für dein Kommen, für dein Mitteilen und dafür, dass ich ein ganz klein bisschen oder sogar ein großes bisschen noch mehr Gewissheit habe, dass es immer eine Tüte mehr gibt.
So. Vielen Dank.
Diesmal anstelle einer Flasche Wein. Und auch Ihnen vielen Dank für das Interesse, das Kommen, das Bleiben, den wunderschönen Applaus. Geben Sie es weiter. Vielleicht wollen Sie auch ein Buch erwerben und auf diese Weise eine Erinnerung haben und auch gleichzeitig etwas weitergeben in die Zukunft zu diesem Thema. Das würde uns eine große Freude machen. Ja. Und ansonsten können wir ja gerne auch ein bisschen in lockerer Runde noch bleiben. Aber vielleicht wollte ich die Podiumsdiskussion oder Situation jetzt gerne aufheben.